NDR Info. Echo des Tages.
Mit Frank Zirpins. Guten Abend und danke fürs Einschalten. 919 Delegierte hat die CDU nach Köln zum Bundesparteitag entsandt. 884 von ihnen haben Angela Merkel für 2 weitere Jahre zur Vorsitzenden gewählt. Beeindruckende 96,7%. Merkels Vorgänger Wolfgang Schäuble kommentierte das Ergebnis für Merkel auf seine gewohnte Art.
Ehrlich, ich bin froh, dass sie nicht 101% hat. Was wäre das für eine Katastrophe?
Wir berichten hier gleich vom Parteitag, vom Kampf um das CDU-Präsidium und natürlich kommentieren auch wir die ewige Merkel. Außerdem schauen wir auf die breite Front, die sich den montäglichen Anti-Islam-Demos entgegenstellt. Wir fragen nach, was im soeben veröffentlichten Folterbericht des US-Senats steht und wir berichten, wie die wachsende Schere zwischen Arm und Reich unsere Wirtschaftskraft bedroht. Die große Kontroverse, die hat die CDU schon am Vorabend ihres Bundesparteitags gelöst, das Streitthema kalte Progression entschärft. Nach dem Kompromiss vom Montag hielt heute Parteichefin Merkel ihre Grundsatzrede. In der großen Koalition will sie stärker auf die Wirtschaft zugehen, die Partei für die Chancen des digitalen Zeitalters öffnen. Zudem standen Wahlen auf der Tagesordnung. Über den Parteivorsitz musste entschieden werden, über den Vorstand und übers Präsidium. Und da sitzt der CDU schon seit Tagen der Schreck in den Gliedern. Es gab mehr Kandidaten fürs Präsidium als Plätze. Das Gespenst der Kampfabstimmung ging um. Die Wahl ging in den zweiten Wahlgang. Mit einer Überraschung, wie Stefan Lauscher weiß.
Krönungsmesse in Köln. Zum 8. Mal hat die CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Vorsitzenden gewählt und mit einem Traumergebnis ausgestattet.
Abgegebene Stimmen 919. Auf Frau Dr. Angela Merkel empfehlen 884 Stimmen. Das sind 96,72%.
96,72%, das ist Merkels zweitbestes Ergebnis. Nur vor 2 Jahren hatte sie noch ein kleines Stück besser abgeschnitten. Wenn sie die neue Amtsperiode hinter sich hat, wird sie länger im Amt gewesen sein als der CDU-Gründungsvater Konrad Adenauer. Auch andere Wahlen sind inzwischen abgeschlossen. Die 5 stellvertretenden Bundesvorsitzenden wurden alle wiedergewählt. NRW-CDU-Chef Armin Laschet schnitt dabei deutlich besser ab als bei der letzten Wahl.
Das ist natürlich ein sehr schönes Ergebnis. 8% mehr als letztes Mal. Auf dem 3. Platz gelandet. Auch das ein schönes Ergebnis. Und ich glaube, das ist ein Stück Rückenwind für das, was wir im Moment in Nordrhein-Westfalen leisten.
Bei den Wahlen zum Präsidium wurde im ersten Wahlgang das Drittel-Frauenquorum verfehlt. Hermann Gröhe trat daraufhin von seiner Kandidatur zurück. Statt Gröhe wird also Jens Spahn in das CDU-Präsidium einziehen. Am Mittag hatte die alte und neue Parteichefin Angela Merkel eine minutenlang bejubelte Rede gehalten. Tenor nicht ausruhen auf dem Erreichten, sondern mutig die Herausforderungen der Zukunft anpacken. Digitalisierung, demografischer Wandel, Energiewende. Wir sollten nicht in Angst und Furcht verfallen, sondern die Chancen nutzen, so die Bundeskanzlerin. Auch beim Thema Freihandelsabkommen mit den USA.
Wenn wir als Exportnation unsere hohen Standards im Umweltschutz, im Verbraucherschutz, wenn wir die in solchen Freihandelsabkommen verankern wollen, dann müssen wir uns sputen, dann dürfen wir nicht den ganzen Tag Bedenken ausdrücken, sondern dann müssen wir sagen, wir wollen Standards weltweit setzen und deshalb müssen wir zu den Ersten gehören und nicht zu den Letzten. Die Welt wartet nicht auf uns.
Merkel sprach wörtlich von einer Bankrotterklärung der SPD. Nach Thüringen drohe 2017 nun auch Rot-Rot im Bund. Eine erste Einstimmung auf den Bundestagswahlkampf. Die CDU-Chefin bezeichnete die FDP, auch wenn zurzeit im Bundestag nicht vertreten, unter großem Beifall als unseren natürlichen Koalitionspartner.
Und bei der FDP wird man das gerne gehört haben. Aus Köln war das Stefan Lauscher. Seit Beginn des Jahrtausends also ist Angela Merkel Vorsitzende der CDU und, wir haben es gerade gehört, sie wird es auch mindestens 2 weitere Jahre bleiben. Dann hat sie Konrad Adenauer eingeholt. Die nächste Wegmarke ist dann Helmut Kohl, 25 Jahre CDU-Vorsitz. Merkel ist auf dem Gipfel ihrer Macht. Und obwohl ihr häufig Schwammigkeit und Aussitzerei vorgeworfen werden, ist sie bei den Deutschen beliebt wie nie zuvor. Mutig ist sie dabei allerdings nicht, wie Katrin Brandt findet.
Am liebsten klatscht der CDU-Delegierte, wenn es gegen den politischen Gegner geht. Und das ist die SPD. Johlender Beifall, als Angela Merkel die rot-grüne Regierung in NRW als Gefährdung des Rechtsstaates attackiert. Tosender Applaus, als sie die SPD für ihre Beteiligung an der rot-rot-grünen Regierung in Thüringen geißelt. Ganz offensichtlich, die CDU hat den Kaffee auf. Die Große Koalition geht ihr gehörig auf die Nerven, nach dem ersten Jahr schon. Dass Merkel so deutlich gegen die SPD austeilt, mag dem Parteitag geschuldet sein. Dass sie aber öffentlich der FDP nachtrauert und die Grünen ermuntert, kann von den Sozialdemokraten nur als unfreundlicher Akt gewertet werden und lässt befürchten, dass Merkel jetzt schon den Wahlkampf ausruft. Gegen die SPD, gegen Rot-Rot-Grün. Wofür sie kämpfen will, wofür die CDU steht, hat Merkel wie so oft nur wolkig umrissen. Mehr Mut ist aktuell ihr Lieblingsthema. Mehr Mut in der digitalen Welt, im Freihandel, bei den Investitionen in die Zukunft und bei den globalen Herausforderungen. Nein, konkreter wird es nicht. Die eigentlich interessanten Themen spricht sie weder an noch aus. Wie stellt sie sich das Einwanderungsland Deutschland vor? Was denkt sie über die neuen Proteste in Dresden und anderswo? Wie will sie sich den Herausforderungen durch neue Parteien stellen? Was fällt ihr zu den ethischen Fragen unserer Zeit noch ein, außer Sterbehilfe, um nur ein paar Beispiele zu nennen? Die CDU tut Deutschland gut, ist stattdessen Merkels Botschaft. Mit ihr als Chefin, mit ihr als Kanzlerin, mit ihr als Spitzenkandidatin für 2017. Gesagt hat sie das noch nicht, aber wer wollte das bezweifeln nach diesem Wahlergebnis? Zwar hat sie es in der Stadt Konrad Adenauers nicht geschafft, dessen märchenhafte Ergebnisse von 100% Zustimmung zu erreichen. Zwar hat sie ein bisschen schlechter abgeschnitten als vor 2 Jahren, aber fast 97% sind kein Grund zum Grübeln, schon gar nicht für diese pragmatische Frau. Ihr Pragmatismus passt gut zur CDU und passte gut zu Deutschland. Bisher. Wenn es Merkel aber ernst meint mit ihrer Analyse, dass die Deutschen ihre Verzagtheit ablegen sollten, damit Deutschland und das ganze träge Europa nicht abgehängt werden, dann muss sie ihnen mehr zumuten und vor allem mehr zutrauen. Sie selbst spricht ja so gerne vom Mut, den ihr der Mauerfall abverlangt hat. Sie sollte ihre Landsleute nicht unterschätzen.
Bundeskanzlerin Angela Merkel positioniert sich gegen die SPD und selbst als Allheilmittel. Katrin Brandt kommentierte hier im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Es ist jetzt 18.37 Uhr. Wo liegen die Grenzen der freien Meinungsäußerung? Oder anders gefragt, kann es in Ordnung sein, wenn in Dresden und Düsseldorf Tausende auf die Straße gehen, Rassismus propagieren und Ängste vor dem Islam schüren? Dass das eben nicht in Ordnung ist, das entwickelt sich nun zu einem politischen Konsens. Nach einigen Wochen der montäglichen Pegida-Demonstrationen von selbsterklärten patriotischen Europäern. Gestern erst kamen da 10.000 Menschen in Dresden zusammen, aber auch 9.000 Gegendemonstranten. Volker Schaffranke berichtet über eine neue Haltung im politischen Berlin.
Sie nennen sich Patrioten Europas gegen Islamisierung des Abendlandes, kurz Pegida. Seit Wochen demonstrieren sie regelmäßig in deutschen Städten gegen, Zitat, die Islamisierung des Kontinents. Nachdem gestern Abend 10.000 Pegida-Anhänger in Dresden auf die Straße gingen und lautstark ihre rechtspopulistischen Parolen riefen, fühlt sich nun die Politik gefordert. Bundesinnenminister Thomas de Maizière kritisierte die Veranstalter scharf. Wir haben keine Gefahr von Islamisierung in Deutschland, schon gar nicht in Sachsen oder Dresden, mit etwas mehr als 2% Ausländeranteil, so der CDU-Politiker.
Zunächst mal ist der Titel eine Unverschämtheit. Patriotische Europäer. Da brauchen wir keinen Nachhilfeunterricht. Und die führenden Vertreter zeichnen sich nicht gerade durch Patriotismus und Rechtstreue aus.
Ralf Jäger ist der Innenminister von Nordrhein-Westfalen. Der SPD-Politiker befürchtet, dass Ausländerfeindlichkeit durch die Pegida-Parolen bis in die Mitte der Gesellschaft hinein.
Es macht uns große Sorgen, dass es ganz offensichtlich gelingt, dass rechtsextremistische, rechtspopulistische Organisationen, Nazis in Nadelstreifen, Bürger aus der Mitte der Gesellschaft an den Rand zu holen, Furcht zu sehen, Pauschalierung vorzunehmen und Angst zu schüren.
Noch in dieser Woche lädt Jäger als Vorsitzender der Innenministerkonferenz seine Kollegen aus allen 16 Bundesländern nach Köln ein. Auch dort werde er das Thema aufgreifen, erklärte er. Bundesjustizminister Heiko Maas forderte ein Allparteienbündnis gegen Pegida. Doch nicht nur die Politik müsse deutlich sagen,
dass wir das nicht wollen in Deutschland, dass wir nicht zulassen, dass Menschen, die Probleme in Deutschland haben, verführt werden und dies auf dem Rücken von Flüchtlingen dann artikulieren. Das, was Pegida macht, das ist nichts anderes als zum Fremdschämen.
Allein mit solchen Aufrufen sei es aber nicht getan, so die Linke Ulla Jelpke. Mitverantwortlich für eine, so wörtlich, Pogromstimmung seien Debatten wie in der CSU, die Ausländer aufgefordert hatte, zu Hause Deutsch zu sprechen.
Wenn man ständig hört, wir haben hier Wirtschaftsflüchtlinge, wir haben Asylmissbrauch aus der Politik, aus der etablierten Politik, dann muss man sich nicht wundern, wenn solche Leute im Grunde genommen auch die Politik mit als Anhaltspunkt nehmen, also die eigentlich die Basis auch dafür schaffen.
Unterstützung erhalten die Pegida-Veranstalter von AfD-Chef Bernd Lucke. Pegida mache deutlich, dass sich die Menschen mit ihren Sorgen von der Politik nicht verstanden fühlten, so Lucke. Die Angst vor einer Ausbreitung von radikalem islamistischem Gedankengut sei berechtigt.
Aus Berlin unser Korrespondent Volker Schafranke. Die Fassaden sind von pockennarbigen Einschusslöchern übersät. Schnee fällt auf die Leichen von Männern in improvisierten Uniformen und aus der Ferne hallt das Echo von Schusswaffen. Alltag im Osten der Ukraine. Heute sollte alles anders sein. Einen Tag der Stille hatte Präsident Poroschenko in Kiew ausgerufen. Die Separatisten schlossen sich an. Und die Stille hielt weitgehend, wie Jan Palukat weiß.
Seit 9 Uhr Ortszeit gilt der von Präsident Poroschenko ausgerufene Tag der Stille. Ein weiterer Anlauf zu einer Waffenruhe, wie sie eigentlich bereits Anfang September in Minsk vereinbart worden war. Anwohner in den umkämpften Gebieten berichten davon, dass seit dem Morgen tatsächlich kein Gefechtslärm mehr zu hören ist. Auch der Luhansker Rebellenchef Plotnitsky sagte, die Feuerpause halte. Allerdings spricht die ukrainische Seite von mindestens einem Beschuss durch einen Minenwerfer unweit der Stadt Debaltsevo, einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt zwischen den beiden Rebellengebieten Luhansk und Donetsk. Generalstabschef Viktor Muschenko: Wir haben die Waffenruhe ausgerufen, weil für uns Menschenleben am kostbarsten sind. Zivilisten und Militärangehörige unnötig zu gefährden, ist inakzeptabel. Aber wir haben das nicht getan, weil wir schwach wären. Wir sind stark genug, um die vor uns stehenden Gefahren zu meistern. Weiterhin ist unklar, wann Friedensgespräche im Minsker Format wieder aufgenommen werden können, an denen neben ukrainischen Vertretern auch Delegierte Russlands und der neutralen OSZE beteiligt sind. Der Donetsker Rebellenchef Puschilin sagte laut russischen Agenturen, am Donnerstag wollten sich alle Beteiligten über Ort und Zeit der Gespräche einigen und auch über offenbar strittige Fragen der Tagesordnung. Die Separatisten verlangten nicht nur Gespräche über die Eckpunkte des Minsker Abkommens vom September, also Waffenruhe, Waffenabzug, Gefangenenaustausch, sondern auch ein Ende der so wörtlich Blockade der abtrünnigen Gebiete durch Kiew, das Rentenzahlungen genauso eingefroren hat wie den Geschäftsverkehr der Banken. Aus dem Lager pro-russischer Milizen regt sich derweil auch Kritik an der Gesprächsbereitschaft ihrer politischen Führer. In einem Internetvideo äußerte sich jetzt ein Milizenkommandant in der Region Luhansk. Vor dem Hintergrund drastischer Bilder von Tod und Zerstörung richtet der Kämpfer schwere Vorwürfe an die ukrainische Seite. Ich halte alle für Verräter, die solche Verträge mit ihnen unterzeichnen. Abkommen über Frieden und Waffenruhe. Diese Leute sollen aus Donetsk hierher kommen. Sie sollen sehen, was hier passiert. Sie sollen die Zivilbevölkerung fragen, ob man mit diesen Drecksäcken einen Friedensvertrag unterzeichnen darf. Wir brauchen keinen Friedensplan, sondern einen Militärplan, um die Volksrepubliken Luhansk und Donetsk ein für alle Mal zu befreien.
Aus Kiew, Jan Palukat. Der russische Gasversorger Gazprom übrigens, der nahm heute die Gaslieferung an die Ukraine wieder auf. 2 Tage früher als geplant, nach Zahlung einer größeren Vorkassensumme. Der Konflikt in der Ukraine hat auch Auswirkungen auf die Energiepolitik der Europäischen Union. Bis zur vergangenen Woche war nach Südosteuropa die Gaspipeline South Stream geplant. Da verkündete Russland das Aus für das Projekt. Heute haben die Energieminister der betroffenen Staaten mit der EU-Kommission in Brüssel über die Zukunft der Gasleitung beraten. Von dort Charlotte Griese.
Gabriel betrachtet das Aus von South Stream dennoch gelassen.
Es ist jetzt auch keine Katastrophe. Das Projekt wird ja schon seit einigen Jahren diskutiert und ist nicht erst seit der Russland-Ukraine-Krise in Schwierigkeiten. Und man muss einfach hoffen, dass, wenn sich die Lage zwischen Russland, Ukraine und der Europäischen Union hoffentlich irgendwann wieder etwas stabilisiert hat, dass man dann erneut ins Gespräch kommt.
Ähnlich hatte sich vergangene Woche bereits EU-Kommissionspräsident Juncker geäußert. Er glaube nicht daran, dass South Stream endgültig gestorben sei. Die Initiative für eine Wiederaufnahme der Verhandlungen müsse jetzt aber von russischer Seite ausgehen. Im Energierat der europäischen Minister wurde das Thema heute nur kurz besprochen. Vizekommissionspräsident Šefčovič betonte, man sei sich einig, dass es eine wichtige Voraussetzung für die Wiederaufnahme des Projektes gebe.
Ich glaube, der sehr kurze Austausch, den wir zu diesem Thema während des Rates hatten, hat bestätigt, dass es sehr wichtig für die EU ist, dass ein Projekt dieser Größe die europäische Gesetzgebung respektiert.
Von Seiten der EU-Kommission hatte es Bedenken gegeben, dass der Energiekonzern Gazprom zu viel Kontrolle über die Pipeline erlangen könnte, wenn er gleichzeitig das Gas liefere und Teile der Leitungen in der EU betreibe. Das sei mit europäischem Recht nicht vereinbar. Am Rande der Energieministersitzung traf sich die Kommission mit Vertretern der betroffenen Länder. Bulgarien, Ungarn, Slowenien, Österreich, Kroatien, Italien, Griechenland und Rumänien. Dort wurde diskutiert, wie in Zukunft die Energieversorgung auch bei Problemen der Lieferung über die Ukraine gesichert werden könne. Russlands Präsident Putin und Gazprom hatten vergangene Woche das Projekt für gescheitert erklärt und angekündigt, dass stattdessen eine Pipeline in die Türkei gebaut werden solle.
Aus Brüssel, Charlotte Griese. Bis zum Ende gab es Zweifel, ob der Bericht des US-Senats über die Foltermethoden der US-Geheimdienste überhaupt das Licht der Öffentlichkeit sehen würde. Zu groß die Befürchtung der US-Regierung, der wenig schmeichelhafte Inhalt könne weltweit Ausschreitungen gegen Einrichtungen der USA auslösen. Die Organisatoren des Berichts um die demokratische Senatorin Feinstein haben dennoch vor etwas mehr als 1,5 Stunden ihr Papier vorgelegt, das den staatlich sanktionierten Sadismus der US-Geheimdienste belegt. In Washington bin ich verbunden mit Andreas Horchler. Herr Horchler, was genau steht denn drin in dem Bericht?
Auf den 528 Seiten, die Dianne Feinstein soeben vorgelegt hat, steht drin, dass das, was die CIA unter dem Eindruck der Anschläge vom 11. September 2001 getan hat, nicht im Einklang mit der amerikanischen Verfassung stand. Mindestens ein Gefangener soll erfroren sein. Bei diesen Foltermethoden, beim Waterboarding, fürchteten die Menschen zu ertrinken, sollten mit Nahrungsmittelentzug und Dunkelheit zum Sprechen gebracht werden. Erweiterte Verhörmethoden nannte das die CIA und gaukelte dem Senat vor, es handle sich um ganz normale Verhörmethoden. In vielen Fällen war es Folter. Das konnte Dianne Feinstein belegen. Das steht neu drin. Und darüber hinaus ist die Erkenntnis neu, dass offensichtlich diese Methoden zu keinen Erfolgen, also nicht einmal das geführt haben. Das hatte die CIA immer behauptet. Auf der Jagd nach Osama Bin Laden hätte man zum Beispiel mit solchen Verhörmethoden Erfolge gehabt.
Der Bericht ist ein dicker Packen Papier. Geht daraus auch hervor, ob deutsche Geheimdienste beim Foltern geholfen oder zumindest die US-Geheimdienste unterstützt haben?
Nein, das steht nicht drin. Ich habe gerade mal nachgeschlagen. Deutschland wird dreimal in diesem Bericht erwähnt, auf diesen 528 Seiten. Aber immer geht es um Inhaftierte, die eben in diese Gefängnisse, CIA-Gefängnisse außerhalb der USA gebracht worden sind. Deutsche Geheimdienste werden nicht erwähnt.
Das Ganze da offenbart eine monströse Maschinerie der Gewalt. Und ich glaube, innenpolitisch ist sie in den USA auch heftig umstritten. Wurde das bei der Vorstellung dieses Berichts angesprochen?
Noch nicht, aber da warten wir. Es ist ja 6 Stunden früher hier drauf. Es gab im Vorfeld eine hitzige Debatte darüber, ob man das veröffentlichen soll. Die republikanische Seite sagte im Wesentlichen, wir haben doch vor über 10 Jahren mit diesem Programm aufgehört. Die meisten Dinge sind schon bekannt daraus. Wir sind sozusagen reumütig genug gewesen und sollten jetzt nicht riskieren, dass neuer Terror über uns hereinbricht und amerikanisches Leben im Ausland beispielsweise beim Militär gefährdet ist. Die demokratische Seite ist ganz klar gewesen, wenn wir in die Welt ziehen und dort Menschenrechte hochhalten wollen, dann müssen wir auch Farbe bekennen und sagen, ja, wir haben diese Fehler gemacht in der vergangenen Administration unter George Bush.
Wie genau sehen die Sicherungsmaßnahmen jetzt aus? So vieles, was da jetzt offiziell zugegeben wird, das Waterboarding, geheime Verschleppungen in Foltergefängnisse war bekannt, Sie haben es gesagt. Warum jetzt diese Befürchtung, dass das alles nochmal Ausschreitungen auslösen könnte?
Das Ausmaß der Brutalität, was geschildert wird in diesem Bericht, ist doch nochmal, man könnte sagen, eine Schippe drauf. Also offensichtlich wurden Leute auch von der CIA rekrutiert, Dianne Feinstein hat das gerade gesagt, die eine Vergangenheit hatten, die mit Brutalität sozusagen stark garniert war. Also Menschen, die zu Sadismus tatsächlich auch bereit waren und dann von der CIA eingestellt wurden, die freie Hand hatten. Und die Art und Weise, wie das geschildert wird, ist schon ziemlich brutal. Ziemlich heftig und es ist natürlich, man muss kein Prophet sein, um zu denken, dass möglicherweise der Islamische Staat beispielsweise daraus Kapital schlagen möchte.
Der US-Senat hat seinen Bericht über US-Foltermethoden im Kampf gegen den Terror veröffentlicht. Vielen Dank nach Washington an Andreas Horchler. Sie hören das Echo des Tages bei WDR 5 und NDR Info. Es ist gleich 18.50 Uhr. Wir leben in einem reichen Land. Gute Schulen, qualifizierte Jobs, eine ausgezeichnete medizinische Versorgung. Es ist alles da. Nur nicht für jeden. Denn der Reichtum ist zunehmend ungleich verteilt. Dass die wachsende Ungleichheit bei den Einkommen inzwischen unsere wirtschaftliche Entwicklung bedroht, das zeigt eine Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD. Wie? Das erläutert Andreas Teske.
Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Das gelte für alle großen Industrieländer, sagt Michael Förster von der OECD, auch für die Bundesrepublik.
In Deutschland beispielsweise war der Unterschied zwischen den reichsten 10% und den ärmsten 10% etwa 5:1, was Einkommen betrifft, in den frühen 80er Jahren und ist heute 7:1. Es kam zu einer großen Spreizung, vor allem zu Beginn der 90er und zu Beginn der 2000er Jahre.
Und diese Spreizung hat unerwartete Folgen, denn am Ende verliert bei diesem Prozess die gesamte Volkswirtschaft. Die Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit kommt in ihrer Untersuchung zu dem Schluss, dass die wachsende Ungleichheit das Wirtschaftswachstum bremst.
Wenn Sie sich die Zahlen ansehen, in Deutschland beispielsweise war das tatsächliche Wirtschaftswachstum jetzt kumulativ, ja, zwischen 1990 und 2010 etwa 26%, ja, in realen gesehen. Es hätte aber 31% sein können, wenn wir dieselbe gleichere Verteilung der Einkommen hätten wie in den 80er Jahren in Deutschland.
Die Ursache dafür: arme Familien und selbst solche, die zur unteren Mittelschicht zählen, geben weniger Geld aus für Bildung. Deren Kinder bleiben damit hinter ihren Möglichkeiten zurück. Bis zu 40% der Bevölkerung drohten abgehängt zu werden. Umgekehrt bedeutet das, gezielte Förderung in den Bereichen Bildung, Weiterbildung und auch Gesundheit verbessert die Chancen des Einzelnen auf dem Arbeitsmarkt und steigert damit zugleich den Wohlstand eines Landes. Hier liegt die eigentliche politische Sprengkraft dieser Studie. Jahrelang dominierte, plakativ formuliert, die These, wenn die Reichen reicher werden, profitieren am Ende auch die Armen. Der wachsende Wohlstand komme schließlich irgendwann auch unten an. Jetzt hingegen, so Michael Förster, stelle sich heraus, dass Umverteilung über Steuern und Transferzahlungen nicht nur keinen Schaden anrichte, sondern sogar nützlich sei, sofern sie dazu diene, für den Arbeitsmarkt fit zu machen.
Wenn Sie sagen, politische Sprengkraft, ja, es ist ja nicht nur die OECD, es sind auch andere internationale Organisationen, die in einem Umdenkprozess begriffen sind und sozusagen diese automatische Effekte des Wachstums automatisch zu einer Verteilung nach unten auch führt, in Frage stellen und da zum Schluss kommen, dass Politik sowohl auf Wachstums Schiene als auch auf die Schiene der inklusiven Verteilung, wie wir das nennen, geführt wird.
Nach Ansicht der OECD muss deshalb der Kampf gegen Ungleichheit in das Zentrum der politischen Debatte rücken. Er sei Voraussetzung für starkes und dauerhaftes Wachstum.
Andreas Teske berichtete. In der vergangenen Woche hat es der Rechercheverbund von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung aufgedeckt. Eine Reihe von generischen Arzneimitteln war aufgrund von fragwürdigen Studienergebnissen der indischen Firma GVK Biosciences für den deutschen Markt zugelassen worden. Seit heute gibt es nun einen Verkaufsstopp für 80 betroffene Medikamente. Anna Neifer erklärt, warum.
Es geht um 80 Arzneimittelzulassungen, die das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz BfArM, nun entzieht. Betroffen sind davon 16 Pharmaunternehmen, die zwischen 2008 und 2014 Studien bei der indischen Firma GVK Biosciences durchgeführt haben und die keine weiteren Zulassungsstudien für ihre Präparate vorlegen konnten. Der Pressesprecher Mike Pommer machte den Ernst der Lage klar.
Wir haben eben hier durch eine Inspektion festgestellt, schwere Mängel bei der Studiendurchführung und auch was die Daten angeht, die in diesen Studien erhoben wurden. Und wir müssen derzeit davon ausgehen, dass wegen der Schwere und auch der Systematik dieser Mängel, die wir da gefunden haben, in diesen Studien, diese Studien nicht länger als Zulassungsgrundlage für diese Arzneimittel akzeptiert werden können. Das heißt, wir beginnen damit, ein Ruhen der Zulassungen bei diesen Arzneimitteln anzuordnen.
Der Verkaufsstopp trifft Blutdrucksenker sowie Mittel gegen Depressionen, Sodbrennen und Blutgeringungshemmer. Diese Zulassungen werden vorerst bis nächstes Jahr im Dezember entzogen. Das teilte das BfArM mit. Die betroffenen Arzneimittel dürfen so lange nicht mehr verkauft werden, bis die Firmen neue Studien zur Wirksamkeit und Unbedenklichkeit der Präparate vorgelegt haben. Aufgefallen war das indische Unternehmen GVK Biosciences bei Stichproben im Mai. Die französische Arzneimittelbehörde ANSM hatte offenbar manipulierte EKGs, also Elektrokardiogramme, in mehreren Studien festgestellt. GVK Biosciences nannte die Elektrokardiogramme nicht studienrelevant, erklärte in einer Pressemitteilung aber, man werde sie erneut durchführen, gemäß aller Richtlinien. Es geht um Bioäquivalenzstudien für Nachahmerpräparate, auch Generika genannt. Der Gesundheitsökonom an der Universität Bremen, Gerd Gläske, erklärt die Bedeutung dieser Studien.
Das heißt, dass bei generischen Arzneimitteln geschaut werden muss, und zwar bei Menschen geschaut werden muss, ob die Wirksamkeit ähnlich ist wie die der sogenannten Originalpräparate, also wie die der Mittel, auf die die Generika sich beziehen, und weil man prüfen muss, ob sich der Wirkstoff genauso schnell im Körper verteilt, wie das beim Originalpräparat der Fall ist.
Hinweise auf Gesundheitsgefahren hat das Bundesinstitut allerdings bislang nicht.
Aus unserem Investigativressort Anna Neifer. Mit einem großen Medienandrang hat vor dem Zürcher Bezirksgericht ein Prozess gegen den Entertainer Karl Dall begonnen. Hat der 73-Jährige einer Journalistin sexuell bedrängt und missbraucht? Oder wurde er selber Opfer einer aufdringlichen Stalkerin? Hans-Jürgen Maurus hat die Verhandlung für uns verfolgt.
Erwartungsgemäß blieb die Klägerin bei ihrem Vergewaltigungsvorwurf gegen Karl Dall. Der stritt alles ab und bezeichnete die Anschuldigungen als frei erfunden. Unbestritten waren immerhin die Stationen eines Abends, der eher harmlos begann und erst sehr spät eskalierte. Klägerin und Angeklagter trafen sich in einer Hotelbar. Bereits zuvor hatte es offenbar erotische E-Mails gegeben. Man ging auf Dalls Zimmer, um sich eine Talkshow-Aufzeichnung anzusehen, danach in ein Casino und gegen 2 Uhr früh zurück in die Hotelsuite. Nach Aussagen Dalls wollte er die Journalistin bereits am Casino loswerden, doch die blieb 3 Stunden draußen sitzen und wartete. Dass sie um 3 Uhr früh wegen Übermüdung nicht mehr nach Hause fahren wollte, ist zwar verständlich, wieso sie aber kein eigenes Zimmer nahm oder ein Taxi, blieb offen. Stattdessen ging sie mit Dall in die Suite, zog eines seiner Hemden an und legte sich ins selbe Bett. Dann erwachte sie und er lag auf mir, so die Schilderung der Klägerin. Dall sei wie ein Tier gewesen, eine Bestie, und habe sie vergewaltigt. Die Glaubwürdigkeit der freien Journalistin war nicht sehr hoch, weil sie als mehrfache Stalkerin in der Schweiz bekannt und bereits 2-fach vorbestraft ist. Zudem wird ihr in einem psychiatrischen Gutachten eine narzisstische Persönlichkeitsstörung bescheinigt. Auf einer heimlich mitgeschnittenen Tonaufnahme ist aber zu hören, dass Karl Dall die Schweizerin als Granate im Bett bezeichnete und sich bei ihr entschuldigte. Das hat den Staatsanwalt zu der Schlussfolgerung gebracht, dass in der Tat etwas geschehen sein muss, was nicht hätte geschehen dürfen. Deshalb forderte er eine Gefängnisstrafe von 2 Jahren auf Bewährung sowie Schadenersatz in Höhe von 32.000 Franken. Karl Dahls Verteidiger verlangte dagegen für seinen Mandanten einen Freispruch sowie Entschädigung für 4 Tage U-Haft.
Das Urteil könnte noch im Laufe des Abends fallen. In der 2. Bundesliga hat heute der VfL Bochum Trainer Peter Neururer wegen vereinsschädigender Aussagen entlassen. Bei den deutschen Champions-League-Teilnehmern sitzen die Trainer relativ fest im Sattel. Heute Abend steht Roger Schmidt bei Bayer Leverkusen an der Seitenlinie. Bei Borussia Dortmund hat Jürgen Klopp die Kappe auf. Beide Teams stehen bereits im Achtelfinale. Nun geht es noch um den Gruppensieg. Daniela Müllenborn.
Die Situation ist komfortabel. Dortmund und Leverkusen, beide stehen schon im Achtelfinale. Jetzt geht es noch um den Gruppensieg. Den Dortmundern dürfte gegen den belgischen Meister Anderlecht ein Unentschieden reichen, um Platz 1 klar zu machen. Das beherrschende Thema vor der Partie ist die Torwartfrage. Muss die Nummer 1 Roman Weidenfeller, wie schon in der Bundesliga gegen Hoffenheim, auch jetzt wieder Platz machen für den Australier Mitch Langerak? Trainer Jürgen Klopp ließ es offen.
Ich vertraue Roman Weidenfeller zu 100%. Aber mit
Deutsch eben auch.
Bei Leverkusen dagegen herrscht vor dem Spiel bei Benfica Lissabon Klarheit, zumindest was Kapitän Simon Rolfes angeht. Er spielt für den verletzten Nationalspieler Lars Bender. Rolfes hatte am Wochenende bekannt gegeben, dass er im Sommer seine Karriere beendet, geht ab sofort auf Abschiedstour und hat noch einiges vor.
Der Trainer hat mir gerade das Vertrauen fürs Spiel schon mal ausgesprochen. Das ist für mich sehr positiv und werde ich natürlich alles tun, dass es auch eine lange Champions-League-Saison wird.
Mit einem Sieg in Lissabon wäre Leverkusen auf jeden Fall Gruppenerster. Unter Umständen könnte sogar ein Unentschieden reichen.
Anpfiff bei beiden Spielen ist um 20.45 Uhr. Das war's von uns vom Echo des Tages. Ihnen einen schönen Abend. Bleiben Sie uns gewogen. Ich bin Frank Zirpins.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.